This is Shock 2.
So all we wanted, for her to go to the woods, to go to the gods.
Gods? There are no gods here. There are only monsters.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtmach und dies ist ein Schocktober-Special. Der Schocktober findet bei uns so ab Mitte Oktober bis fast Mitte November statt. Jeden Tag ein ganz besonderes Special, jeden Tag ein ganz besonderes Gewinnspiel und jeden Tag widmen wir einen Tag einem Partner von Schock 2. Und heute ist es soweit. Heute ist der CD Projekt Red Tag. CD Projekt Red ist wieder Partner im Schocktober. Jetzt muss man aber dazu sagen, derzeit gibt es jetzt in naher Zukunft keine geplante, zumindest keine bekannte geplante Neuveröffentlichung von CD Projekt Red. Sprich, die Frage war generell, was können wir machen? Die Switch 2 Version ist zwar sehr glorreich von Cyberpunk 2077, aber wer den Schocktober verfolgt, der hat ja gesehen, es gab schon einen Cyberpunk 2077 Tag, nämlich zusammen mit Panini Comics, wo wir über die Comics einen Special hatten und auch ein schönes Gewinnspiel rund um Cyberpunk 2077 hatten. Sprich, die Frage war, was können wir mit CD Projekt Red machen? Das Schöne ist, wir haben nicht nur ein feines Gewinnspiel, sondern wir können euch hier auch diesen Special Podcast bieten. Ihr hört jetzt gleich ein Interview mit Philipp Weber. Den kennt man, wenn man sich für CD Projekt Red interessiert. Er ist seit rund 12 Jahren bei der Firma und ist inzwischen der Narrative Director für das kommende Witcher 4 Projekt. Also sprich, nicht irgendjemand, sondern jemand, der wirklich viel Ahnung hat. Jetzt ist aber so, wie gesagt, kein Spiel in naher Zukunft. Auch über Witcher 4 kann man jetzt noch nicht so viel erzählen. Das ist mitten in der Entwicklung, sprich, vieles ist auch noch unter Verschluss. Ich habe aber keine Vorgaben bekommen. Ich habe keine Vorgaben bekommen für das Gespräch. Sprich, ich durfte einfach mal eine halbe Stunde jetzt mal mit Philipp Weber, wir haben sogar ein bisschen überzogen, plaudern über Dinge, über seine Karriere, über seine bisherigen Spiele, an denen er gearbeitet hat. Er hat sowohl an Witcher 3 gearbeitet, als auch natürlich dann groß auch an Cyberpunk 2077. Natürlich streifen wir auch in der einen oder anderen Frage dann auch Witcher 4, ganz klar. Einiges ist ja auch schon bekannt, da habe ich natürlich nachfragen können bei diversen Dingen. Ich habe mich selber sehr auf das Gespräch gefreut, hatte auch Spaß bei dem Gespräch, war ein sehr lockeres Gespräch, das werdet ihr euch gleich merken. Und es ist einmal auch ein gutes Zeichen, dass ich nachher auch von euch höre, hey, das hat auch Spaß gemacht beim Zuhören, das hoffe ich. Und darum wünsche ich jetzt viel Spaß mit diesem Interview und natürlich auch generell mit dem Schocktober. Also wenn ihr diesen Podcast jetzt vielleicht zufällig hört, irgendwie nach Witcher gesucht habt oder wie auch immer ihr da jetzt hergekommen seid, viel Spaß mit dem Interview, aber kommt auch auf die Schock 2 Webseite, schock2.info, wo es wie gesagt nicht nur den Schocktober gibt mit den Specials und den Gewinnspielen, sondern sonst auch Podcasts, Artikeln und natürlich auch eine sehr coole Community. Viel Spaß! Ja, die Freude ist wirklich groß. Bei mir in der Leitung ist schon Philipp Weber von CD Projekt Red. Hallo.
Hallo, schön hier zu sein.
Vielen, vielen Dank, dass dieses Gespräch geklappt hat. Ich weiß, du hast jede Menge zu tun. Du bist nämlich der Narrative Director jetzt von Witcher 4, arbeitest aber schon rund ein Jahrzehnt eigentlich bei CD Projekt Red. Und man muss dazu sagen, ja, wenn man jetzt die letzten Wochen oder eigentlich, man muss jetzt fast schon sagen, die letzten Jahre Videospiel-News gelesen hat, ja, gibt ja wirklich jede Menge schlechte Nachrichten und die Industrie muss Leute entlassen, die Arbeitsbedingungen werden wieder eher schlechter als besser und so weiter. Also gerade in den letzten Tagen war wieder einiges, wo man sich denkt, okay, soll man überhaupt in diese Industrie noch einsteigen, wenn man diesen Traumberuf hat, ja. Und dann gibt es deine Geschichte, die ja wirklich, zumindest jetzt im Papier, da lasse ich dich dann gleich erzählen, ja, eigentlich nach einem absoluten Traum, wie sich viele ausmalen, klingt, ja. Du bist eigentlich vom Modder, ja, vom Hobby-Game-Designer jetzt zu einer doch leitenden Stelle bei CD Projekt Red, bei einem der wichtigsten Spiele der nächsten Jahre aufgestiegen. Natürlich mit viel Arbeit und mit vielen Stationen dazwischen. Aber darum lass ich dich jetzt mal erzählen, wer bist du und was machst du so?
Ja, also genau, ich bin jetzt der Narrative Director von The Witcher 4. Und bin seit, ja, ich glaube, jetzt sind es 12 Jahre bei CD Projekt. Und wie du sagst, genau, ich habe als Modder angefangen, war Riesenfan der Witcher-Spiele, hab dann natürlich auch die Bücher gelesen und hab The Witcher 2 gemoddet und wurde dann tatsächlich einfach eingeladen von CD Projekt, ob ich nicht bei ihnen arbeiten möchte, und hab dann als Questdesigner angefangen bei The Witcher 3. Weitergemacht über die Expansions, Hearts of Stone, Blood and Wine, dann Cyberpunk und jetzt eben Witcher 4. Und ja, also wenn es nach mir geht, kann es noch viele Jahre so weitergehen.
Das wünschen wir dir auf alle Fälle. Aber wie kann man sich das vorstellen? Du hast diese Mod gemacht und dann plötzlich kam die Eule aus Hogwarts?
Ja, so ungefähr. Also das war damals noch eine Beta von diesem Mod-Tool für The Witcher 2. Und da haben sie einen Wettbewerb gemacht, also wer die beste Mod von dieser Beta macht. Und da habe ich dann eben den Preis gewonnen, habe mein Witcher-Schwert gewonnen. Wer Witcher 1 und Blood and Wine kennt, Arondite, sehr wichtiges Schwert. Und das war tatsächlich der Hauptpreis, der offizielle Hauptpreis. Der inoffizielle Nebenpreis war, dass es ihnen eben so gut gefallen hat, dass ich eben noch eine E-Mail gekriegt habe, ob ich eben nicht nach Polen kommen möchte und anfangen möchte. Und ich habe halt zu dem Zeitpunkt eigentlich noch studiert. Ich habe Archäologie und Geschichte studiert, also tatsächlich nichts mit Videospielen, und musste mich dann eben entscheiden, schmeiße ich jetzt alles hin und gehe nach Polen, um halt an The Witcher 3 zu arbeiten, was mein Traumspiel war, oder mache ich weiter? Und dann habe ich halt gedacht, ich mache mal Risiko. Und für mich würde ich sagen, ist es gut ausgegangen. Also ich bin sehr glücklich, dass ich es gemacht habe. Und das Schwert, das ich damals gewonnen habe, Arondite, für die Mod-Competition, habe ich dann auch in Blood and Wine mit der Quest um die Lady of the Lake auch tatsächlich wieder zurückgebracht. Das heißt, es war natürlich dann auch Absicht, dass dann mein Schwert wieder im Spiel ist, sodass ich es selber benutzen konnte.
Ich habe es eingangs eh schon erwähnt, ja. Also sprich, die Nachrichten sind leider nicht nur gut, was die Videospielindustrie betrifft. Ja, der ein oder andere, der vielleicht davon geträumt hat, der denkt sich, wäre das überhaupt noch eine gute Idee? Würdest du jetzt, wenn jemand Jüngerer zuhört, ja, und diesen Traum verfolgt, jemand empfehlen, mit Modding zu beginnen, wenn er später mal in die Videospielindustrie einsteigen möchte? Ist das heute auch noch immer ein Tool, um da Erfahrungen zu sammeln und einzusteigen?
Also ich würde auf jeden Fall ja sagen. Also es ist bestimmt nicht die einzige Art, es zu machen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Weil natürlich, man kann jetzt auch Game Design studieren oder natürlich viele andere Disciplines, die es einfach gibt in der Spieleentwicklung. Natürlich viel ist dann auch Software Development. Es hilft natürlich auch sehr gut im Spiel, in der Spielentwicklung, wenn man Code kennt. Aber tatsächlich, was man eben nicht einfach lernen kann, ist einfach selbst Sachen zu machen, sich selbst Dinge auszudenken. Und natürlich, wenn man moddet, muss man im Zweifelsfall auch deutlich mehr Disziplinen ausfüllen, als wenn man dann später tatsächlich zum Beispiel jetzt in einem AAA-Studio arbeitet. Also ich würde sagen, Modding ist dann eher wie Indie-Development, wo man halt dann auch ein bisschen was von allem macht. Und ich würde sagen, das hilft jedem. Es hilft wirklich jedem einfach ein bisschen, ja, ich würde sagen, Entwicklungsallgemeinbildung zu kriegen. Und wenn man mal ein bisschen was von allem machen musste, ich würde sagen, das ist tatsächlich was, das wird man für immer behalten. Also es wird für immer einfacher sein, mit den Kollegen zu reden, ein bisschen Verständnis zu haben. Auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag mehr code, ist es natürlich gut, wenn ich zumindest einigermaßen weiß, wie die Logik überhaupt funktioniert, wie man scriptet. Und ich würde sagen, diese Erfahrung auch allgemein, einfach ein Videospiel zu machen, weil man es will, nicht weil man denkt, es ist gut für die Karriere, sondern einfach zum Spaß macht. Ich finde es auch ein guter Test, weil die Karriere kann auch mal schwer sein. Es kann auch mal Zeiten geben, die sind nicht so schön. Und ich glaube, wenn man wirklich am Ende des Tages trotzdem weiß, einfach nur Videospiele zu machen, macht mich glücklich. Und ich würde es auch machen, wenn ich nicht dafür bezahlt werde. Ich finde es tatsächlich was, das sehr gut ist, so in der Hinterhand zu haben. Einfach so diese Freude einfach am Machen.
Das ist, glaube ich, generell eine große Empfehlung, egal welchen Job man in Zukunft machen möchte.
Ja, genau.
Kannst du vielleicht, gibt es auch ein, zwei Tipps vielleicht, wenn du sagst, okay, man möchte starten, wo soll man starten? Soll man einfach bei dem Spiel starten, das man selber liebt, ja, oder gibt es da ein, zwei Spiele, wo du sagst, okay, da ist besonders einfach, wenn man einsteigen möchte?
Also ich würde sagen, es ist natürlich einfach, wenn das Spiel tatsächliche Modding-Tools hat, weil man kann natürlich auch Spiele modden, die keine Tools haben, aber das ist dann natürlich oft eher eingeschränkt oder man muss dann natürlich durch sehr viele verschiedene Schwierigkeiten durch. Ich würde sagen, es ist natürlich einfacher, wenn es dann jetzt ein Spiel ist, das einfach offizielle Modding-Tools released hat. Also wir haben das zum Beispiel natürlich jetzt auch für Witcher 3 gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit. Da gibt es jetzt ein volles Modding-Tool, wo man dann wirklich an sich genau die Tools nutzen kann, die wir für die Entwicklung genutzt haben. Aber ich weiß, Larian hat es natürlich auch mit Baldur's Gate 3 gemacht. Und es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, gibt einem ein bisschen einen guten Start, wenn man tatsächlich auch ein Spiel nutzt, das Modding-Tools hat. Aber gleichzeitig, ich würde einfach dahin gehen, wo einen die Leidenschaft treibt. Also wenn man richtig Bock hat, einfach mit einem speziellen Spiel was zu machen und einfach zu gucken, was man tun kann, ich finde, das ist die beste Richtung. Eine Warnung würde ich natürlich geben. Ich glaube, das ist das Ähnliche, wie wenn man sein erstes Buch schreiben möchte. Man sollte nicht unbedingt direkt anfangen und die größten Erwartungen haben, dass man jetzt ein großes, episches Spiel macht. Es ist auf jeden Fall gut, sich erstmal kleinere Ziele zu stecken und dann von da mehr aufzubauen.
Jetzt hast du das schon erzählt, ja. Du bist jetzt inzwischen Narrative Director des kommenden Witcher 4. Darfst du dann noch selbst Quests machen oder sitzt du deinen Elfenbeinturm und hast deine Quest-Autoren, die da für dich arbeiten?
Also ich dürfte natürlich, aber zeitlich sieht es tatsächlich eher nicht so aus. Also was ich zum Großteil mache, ist tatsächlich nicht mehr in der Engine zu arbeiten. Es ist jetzt tatsächlich so, dass ich natürlich dann, was das Kreative angeht, eher die größeren Entscheidungen treffe. Also was ist jetzt tatsächlich, sagen wir mal, die große Story? Was sind die großen Ideen, die wir haben wollen? Was sind die Features, die wir haben wollen? Was sind die großen Choices and Consequences? Mhm. Was sind die Character Arcs? Das sind so Sachen, wo ich dann selber natürlich kreativ viel dabei bin. Aber wenn es dann an die einzelnen Quests geht, dann ist es auch wirklich der Bereich, wo die Quest-Designer, die Writer, die Cinematic-Designer, also die Teams, die wirklich daran arbeiten, da will dann so jemand wie ich dem Team auch wirklich die Freiheit geben, die beste Sache zu machen, die sie machen können. Weil das hat natürlich mir, als ich ein Quest-Designer war, auch gut getan. Man muss wirklich das große Ganze im Blick haben und es sollte dann auch wirklich solide sein fürs Team und das ist meine Verantwortung. Aber dann sollte das Team auch wirklich Freiraum haben, die Arbeit richtig gut zu machen im Detail. Und das heißt, ich komme da jetzt nicht rein und ändere jetzt selber die Quest von einem Quest-Designer. Aber ich mache dann natürlich auch die Reviews, ich spiele sie, gebe mein Feedback und möchte dann natürlich sehen, was auch verbessert wird. Also meine Arbeit ist eher auf dem Level. Aber ich habe tatsächlich, weil ich natürlich auch, ich möchte nicht, ich glaube, auf Deutsch haben wir ein schönes Wort dafür zum, was heißt denn jetzt? Fachidioten werden, genau. Ich möchte kein Fachidiot sein. Das heißt, ich gucke mir natürlich trotzdem unsere Tools an. Also ich habe auch schon mal eine kleine Quest gebaut, Dialog und so gemacht, sodass wenn ich natürlich dann mit dem Team drüber rede, dann bin ich nicht komplett ab vom Schuss. Und ich glaube, selbst wenn man dann Narrative Director ist, ich glaube, es ist schlecht, wenn man komplett den Anschluss verliert. Das heißt, mein Ziel ist es auf jeden Fall, am Ende zumindest eine kleine Quest selbst zu haben.
Welche ich dann fragen, wenn das Spiel heraus ist, welche das ist.
Genau.
Lass uns da trotzdem mal einen Schritt zurückgehen noch, weil ich glaube, viele können sich das, wenn man solche Spiele spielt, wie der Witcher, ja, gar nicht vorstellen, ja, was da im Hintergrund ja alles abläuft, ja. Weil das klingt so, ja, Quest-Designer, der überlegt sich dann eine kleine Geschichte, aber das hängt ja alles zusammen, ja. Vieles hat Konsequenzen, die in anderen Quests dann aufgegriffen werden können oder auch nicht, ja. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, ja, kurz unter Anführungszeichen, ja, wie ihr oder wie du persönlich damals, ja, an ein Quest herangegangen ist und vor allem auch wie dann die Zusammenarbeit ist, weil es ist ja eh super, du schreibst dann Quest wie ein Drehbuch wahrscheinlich, ja, mit euren Tools, ja, aber das muss ja dann noch umgesetzt werden, das muss im Level-Design visualisiert werden, aber auch dann im Gameplay im besten Fall ja so sein, dass das aus einem Guss rüberkommt und dem Spieler dann nicht auffällt, ah, das hat der Philipp geschrieben und das hat dann das Level-Design übernommen, sondern, ja, wie wird da von euch bei CD Projekt Red eigentlich von der Philosophie herangegangen, wie entsteht sowas?
Ja, also ich würde sagen, es ist halt wirklich so, dass eine Quest durch sehr viele Hände geht. Also ich kann natürlich immer sagen, welche Quests, an welchen Quests ich gearbeitet habe oder natürlich, wo ich die Idee dafür hatte. Aber die Wahrheit ist auch einfach, es ist das Resultat von vielen Leuten, die wirklich kreativ miteinander sind. Also als Questdesigner habe ich immer sehr eng dann natürlich mit einem Writer gearbeitet, der dann die Dialoge selbst geschrieben hat, wo ich nur als Questdesigner, sagen wir mal, eine grobe Version vorgebe. Aber du hast natürlich dann auch die Leute, die machen die Cinematics, wie du gesagt hast, die Levels, die Character Art, alles andere. Und dann hast du natürlich auch deinen Lead Quest Designer oder deinen Quest Director oder dann natürlich den Narrative Director, was ich jetzt bin, der die Quest dann reviewt und Feedback gibt und seine eigene Meinung hat. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagen kann, wenn man bei CD Projekt arbeitet, ah, das habe ich gemacht und ich allein und kein anderer. Es ist wirklich das Ergebnis von richtig viel Teamwork. Und natürlich jetzt, wenn ich zum Beispiel eine Main Quest mache, die jetzt in der großen Story irgendwo in der Mitte ist, dann kriege ich natürlich auch vorgegeben, wo fängt diese Main Quest an, wo muss sie aufhören, was muss der Spieler lernen, was muss der Spieler kriegen und natürlich auch dann oft, und das natürlich dann kommt drauf an, wie solide die Main Story zu dem Zeitpunkt ist, was sind so die Narrative Themes, wo wollen wir da, was wollen wir da wirklich lernen, wo soll der Spieler durchgehen, das ist dann meistens auch schon einigermaßen klar. Und dann hat man, sagen wir mal, ein paar Punkte, die man erfüllen muss. Und dann ist die Zeit gekommen, wo man dann wirklich als Teammitglied anfängt und er sagt, okay, jetzt habe ich die paar Punkte, wie mache ich jetzt eine richtige Story draus? Und das ist dann natürlich wieder was, was auch nicht komplett alleine passiert. Da sitzt dann der Questdesigner zum Beispiel zusammen mit dem Writer und schreiben das dann auch erstmal auf Papier. Und dann wird es auch wieder durch den ganzen Prozess durchgehen. Der Lead Quest Designer, der Lead Writer, alle gucken sich an, ob alles stimmt und nur wenn es stimmt, geht es dann zum nächsten Schritt, wo es dann auch wirklich eingebaut wird. Und es wiederholt sich einfach sehr oft. Also ich glaube, ein Geheimnis, würde ich sagen, von CD Projekt Qualität ist auch einfach, dass Quests dutzende Male reviewed werden und wir halt oft nicht glücklich sind mit der Qualität, bis es dann wirklich stimmt. Was dann natürlich auch dazu führen kann, dass wir dann vielleicht am Ende nicht ganz fertig werden, weil wir natürlich bis zum Ende dran friemeln. Aber ich glaube, das hat seine positiven Seiten und seine negativen Seiten.
Kann es auch vorkommen, dass ein Questdesigner oder der Writer dann draufkommt, okay, das wäre super cool, dass das noch funktioniert, aber eigentlich dieses Gameplay-Element gar nicht da ist und dann wird das noch hineingenommen, ja, oder ist man dann so diszipliniert, dass man sagt, nein, das geht nicht, weil das könnte dann wieder was anderes brechen und so weiter. Das stelle ich mal schwer vor, dass wenn da so viele Kreative für ein Projekt ja brennen, ja, dass man dann irgendwann mal dann doch sagen muss, die Quest geht nicht, weil die und die Elemente können wir nicht mehr integrieren, zumindest jetzt nicht.
Ja, gibt's auf jeden Fall. Also man hat dann, was zum Beispiel den Quest-Typen angeht. Eine Main-Quest ist natürlich eine der größten Quests. Man hat dann so ein Budget, würde ich sagen. Mhm. So viele Charaktere, so viele Gameplay-Sachen kann ich jetzt erfragen, so viele Locations, wo die Quest stattfinden kann. Und man sollte sich ja natürlich irgendwie in diesem Budget bewegen. Aber natürlich, wenn man ein bisschen clever ist, kann man auch viele Sachen sich ein bisschen selber machen. Also hin und wieder, wenn man es offiziell erfragen würde, kriegt man es nicht, aber dann macht man halt irgendwie was selbst. Es kann manchmal richtig gut sein, manchmal kommen dann vielleicht auch ein paar Probleme dazu. Also ich kann als Beispiel sagen, während Cyberpunk hat das Gameplay-Team anfangs nicht geplant, diesen Panzer zu machen, also den Schwebepanzer, aber da habe ich dann eben 2 Jahre vor Release, ich glaube 2018, war das, habe ich eben den Prototypen gemacht von dem Schwebepanzer, den man fahren kann, der schießen kann und die ganzen Sachen. Und der war dann natürlich gut genug, dass dann überzeugt wurde, okay, es ist es wert, das zu machen. Was ich natürlich toll fand und natürlich hat er es dann auch am Ende ins Spiel geschafft. Aber es hieß dann natürlich auch, dass Gameplay was machen musste, was sie eigentlich nicht geplant hatten. Ja. Und jetzt im Nachhinein weiß ich dann natürlich auch vielleicht, das heißt dann, dass sie vielleicht was anderes, was sie geplant hatten, nicht machen konnten. Ja. Das heißt, manchmal ist sowas gut und ich bin auch glücklich, dass der Panzer im Spiel ist, aber es hat natürlich immer irgendwelche Kosten Und sowas muss man dann tatsächlich schon auch im Kopf haben.
Aber heißt auch, das ist zum Teil schon verankert auch in der Unternehmenskultur, dass sowas überhaupt möglich ist.
Oh ja,
dass absolut. Du eben nicht den Kopf verlierst, wenn du dich traust, da mal so einen Prototypen mal zu erstellen.
Ja, also das ist tatsächlich auch was wir wollen. Deswegen, wir haben auch tatsächlich, ich bin nicht der einzige Modder in unserem Team. Wir haben vor allem im Quest-Team sehr viele Modder. Und da ist natürlich der Vorteil immer, dass man dann Leute hat, die einfach mal was ausprobieren können. Die einfach mal gucken können, funktioniert es. Und wenn man in der Praxis zeigen kann, dass was Spaß machen kann und funktionieren kann, ist es natürlich immer besser, als einfach in der Theorie zu sagen, ja, vielleicht irgendwann funktioniert es, das muss aber halt irgendjemand anders machen. Das heißt, es hat dann auch wirklich diesen Vorteil, wenn man diese Kultur hat, dass man einfach am Ende die Qualität über alles andere schätzt, dann sind solche Sachen auch einfach möglich.
Das ist sehr cool. Ja, eure Spezialität, ja, schon bei Witcher 3, aber natürlich dann auch bei Cyberpunk 2077 und höchstwahrscheinlich, schätze ich mal, auch bei Witcher 4, ist natürlich die, ja, non-lineare Story, aber auch das non-lineare Gameplay in weiterer Folge, ja. Ist das mehr Segen oder mehr Fluch dann, gerade für einen Quest-Designer? Wenn man dann, ich stelle mal vor, gerade am Anfang, okay, habe ich alle Möglichkeiten, aber irgendwann muss ich ja dann doch zu einem Punkt kommen, wo dann alles zusammenpasst. Mhm.
Also wird wahrscheinlich darauf ankommen, wen man fragen würde. Aber als jemand, der Quest-Designer war, würde ich sagen, auf jeden Fall Segen. Weil es ist sehr schwer. Also wir machen es uns auch nicht einfach. Mit der Art von Spiel, die wir machen würden, wäre es zum Beispiel viel einfacher. Wir könnten einfach sagen, wenn der Spieler was Falsches macht, gibt es einfach ein Game Over. Aber es gibt es bei uns nicht. Das einzige Game Over, das es gibt, ist, wenn der Spieler stirbt. Das heißt, wenn irgendwo was möglich ist, was der Spieler macht, dann müssen wir uns auch denken können, dann muss das Spiel auch irgendwie jetzt damit funktionieren. Und das ist zum Beispiel was, es klingt nach wenig, aber es macht es deutlich schwerer, Missionen zu gestalten. Und es gibt viele Open-World-Spiele, die deswegen einfach sagen, wenn du da hingehst, wo du nicht hingehen sollst, Game Over. Wir machen sowas nicht. Macht sehr viel Arbeit, aber gleichzeitig, zumindest für uns, macht es dann auch das Spiel deutlich besser. Und da kommt halt auch natürlich ein bisschen der Spaß her. Wenn man sich so richtig gute Choices überlegt und dann ganz viele Konsequenzen im Spiel geht und Konsequenzen in den Konsequenzen. Wir wollen natürlich immer, dass jeder Spieler so das Gefühl hat, ihre eigene Geschichte erlebt zu haben. Das heißt, obwohl es schwierig ist, macht es halt dann auch das gerade deswegen eigentlich Spaß. Das heißt, ich würde sagen, wir würden es nicht einfacher wollen. Das ist genau die Art von Spiel, die wir selber mögen. Das heißt, es ist was, das würde ich nie aufgeben, was CD Projekt Spiele angeht.
Du bist Narrative Director, hast dir erzählt zuerst, was du machst und dass du alles eigentlich überwachst an Quests und wohin es dann das große Ganze gehen soll, ja. Bei Cyberpunk habt ihr als Grundlage das Rollenspiel gehabt, aber eben das 2020 Rollenspiel und ihr habt das Ganze in die Zukunft verfrachtet, habt ihr relativ viele Freiheiten wahrscheinlich auch, was wie sich die Welt verändert hat und was da passiert ist und wie ihr das Ganze erzählen wollt. Bei Witcher gibt es natürlich die Romane, ja, da gab es auch in letzter Zeit auch wieder eher ja, negative Aussagen vom Autor euch gegenüber, dass ihr Sachen verändert habt oder weniger verändert, dass ihr in eine Richtung getrieben habt, die ihr vielleicht gar nicht so gut findet. Ja. Wie ist das? Du hast die Bücher gelesen, ja, liebst die Bücher, bist ja durch ein Fanprojekt zu Witcher 2 auch überhaupt zur Firma gekommen. Ja. Dementsprechend hast du den Kanon auch einigermaßen im Kopf. Ja. Trotzdem gibt es natürlich Diskussionen und es ist ja auch ein anderes Medium. Ja. Was verändern wir, um das Ganze frisch zu halten, um das Ganze weiterzuerzählen, lebendig und eben interaktiv machen zu können? Ja. Das stelle ich mir auch oft doch schwer vor. Einerseits habt ihr Fans, die wahrscheinlich den Kanon als die wahre Lehre vergöttern. Ja, andere sagen, ich will ein spannendes Spiel haben, hauptsächlich ihr findet da einen guten Weg. Ja, wie wird das ausdiskutiert und wo ist dann auch, gibt es eine Stelle in der Firma, die dann einfach eine Art Bibel hat, wo er da und nicht weiter?
Also zuerst würde ich sagen, ich glaube, wir haben kein Riesenproblem damit, wenn Andrzej Sapkowski seine Meinung sagt, weil die Sache ist auch immer, ich würde mal sagen, ich habe 10 Jahre in Polen gelebt. Ich kenne ein bisschen die Art, wie Polen reden. Ich kenne auch die Art, den Humor, den Polen haben. Und es ist sehr oft tatsächlich in der Vergangenheit passiert. Andrzej Sapkowski ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch und hat auch einen sehr beißenden Humor. Und viele Sachen, die ich und viele meiner Kollegen lustig finden, nehmen dann viele, sagen wir mal, eher amerikanisierte Medien an und sagen, oh nein, wie kann er sowas sagen? Er ist wütend. Er sagt irgendwas. Und es ist, nee, er ist lustig. Er ist beißend. Und die Sache ist auch, was er jetzt zum Beispiel gesagt hat, ich weiß, er hat gesagt, er mochte die Entscheidung nicht von CD Projekt, dass es verschiedene Witcher-Schulen gibt. Ich finde, das ist komplett legitim. Das ist was, da haben wir was interpretiert, was er in den Büchern gesagt hat, was eben ein bisschen offen war für Interpretation. Und ihm gefällt eine andere Interpretation lieber. Und ich finde es legitim, dass er sagt, nee, finde ich doof. Weil die Sache ist, so reden wir selber auch, was unsere eigenen Ideen angeht. Also wir finden manche Sachen, die wir gemacht haben, auch doof. Ich finde manche Entscheidungen, die ich getroffen habe, in meinen eigenen Quests im Nachhinein auch doof. Und deswegen, ich glaube, Leute machen manchmal eine größere Sache aus diesen Sachen, als wir es selber machen. Also ich glaube, manche Leute wurden dann wütend auf Sapkowski für uns, auf unsere Seite. Und ich bin so, nee, also brauche ich nicht. Andrzej Sapkowski hat uns besucht vor nicht allzu langer Zeit, mit uns auch geredet über Witcher 4. Und es war eine richtig tolle Zeit. Und also ich habe da gar keinen, ich glaube, Leute denken immer, das ist ein viel größeres Problem tatsächlich, als es ist. Aber
das war schon klar, dass ja auch vor allem das Internet, dass das ganz hoch spielt und es will ja Konflikte haben und es kann ja nichts mehr, es kann ja gar nichts mehr friedlich ausdiskutiert werden, hat man das Gefühl. Das habe ich auch gar nicht gemeint, sondern ich meine ja auch, es sind ja unterschiedliche Medien. Ihr müsst ja auch darüber hinaus denken, weil sonst ist es ein, ja im besten Fall ein interaktiver Roman, den ihr abliefert, aber ihr denkt ja eben mit euren Quests und mit alles viel weiter. Also sprich, es müssen ja Sachen passieren, die anders passieren als in den Romanen, ja. Aber trotzdem glaube ich ja, dass wahrscheinlich trotzdem irgendjemand bei euch sagt, nein, da können wir nicht weitergehen, weil das entfernt sich ja zu sehr von der Vorlage.
Ja, absolut. Also die Sache ist natürlich, wir erzählen nicht die Story der Romane. Wir sind ja dann quasi, wir machen eine Fortsetzung nach dem Ende der Romane. Und die Romane haben ja wirklich ein Ende und Andrzej Sapkowski hat auch gesagt, für ihn ist es das Ende. Und wir machen dann quasi danach weiter für uns. Und wir sagen eben, unser Canon ist alles, was Andrzej Sapkowski geschrieben hat und dann natürlich unsere Spiele. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, alles ernst zu nehmen, was in den Büchern ist und was in Witcher 1, 2 und 3 passiert ist. Und es ist natürlich was, was dann jeder Writer und jeder Questdesigner wissen sollte und wissen muss. Aber gleichzeitig haben wir auch jetzt tatsächlich für The Witcher 4, das gab es während Witcher 3 noch nicht, ein Lore-Team etabliert, was dann eben wirklich Leute sind, die alles wissen, wo man dann einfach wirklich auch, wenn man sich selbst nicht sicher ist, nachfragen kann. Also tatsächlich so Sachen wie, wann wurde dieser Charakter nochmal geboren? Und solche wirklich speziellen Sachen, weil
also es gibt die Nerds der Nerds bei euch auf Deutsch.
Genau. Und es sind natürlich dann auch welche, die natürlich dann manchmal auch checken, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen, die dann wirklich gegen Lore verstoßen würde, dann sagen die es uns auch. Und die machen dann zum Beispiel auch eine eigene Wiki, die dann für uns intern nutzbar ist, weil natürlich Internet-Wikis hin und wieder wird was aus verschiedenen Quellen genutzt. Manchmal kommt dann die Netflix-Serie noch dazu. Ja. Das heißt, man ist nie so sicher, was da alles so drin ist. Das heißt, die machen dann auch wirklich eine Wiki für uns, die ist nur die Bücher und unsere Spiele, wo man dann auch wirklich ganz sicher sein kann, dass man keine Fehler begeht.
Die Hüter der Warnlehre.
Sorry?
Die Hüter der Warnlehre.
Genau. Weil tatsächlich, also wenn man Witcher-Lore gut kennt, in allen Witcher-Spielen gibt es kleinere Fehler.
Natürlich.
Genau.
Sehr cool. Ja, lass uns zu einem Kapitel kommen, das auch märchenhaft inzwischen ist, Cyberpunk 2077, aber wir wissen, der Start war jetzt nicht so gut und keine Angst, ich will das jetzt nicht alles aufrollen, das wurde ja schon 100-mal, eher deine persönliche Sicht dann nochmal, wenn du jetzt einen ruhigen Moment hast, was du nicht hast, weil ich arbeite jetzt gerade an Witcher 4 und durchatmest, ja, und du denkst an Cyberpunk 2077, nicht an damals, an den Start, sondern generell an das Projekt, welche Gefühle kommen da heute auf?
Ich würde sagen, positive am Ende. Also es war auf jeden Fall so, also ich glaube, das kann man auch wirklich jetzt sagen, es kam nicht so raus, wie es viele der Entwickler wollten, ich inklusive. Und daher bin ich tatsächlich richtig glücklich, dass es jetzt mit der Zeit, wir hatten dann die Chance, es besser zu machen. Und ich glaube, es gibt sehr viele Spiele, die kommen unfertig raus, wo dann die Entwickler niemals die Chance kriegen, dann wirklich es fertig zu machen und das Spiel rauszubringen, dann das sie eigentlich machen wollten. Und das ist uns jetzt mit Cyberpunk wirklich gegeben worden. Und ich finde, es sind auf jeden Fall Fehler passiert, wie das rausgekommen sind. Aber ich habe dann auch wirklich Respekt dafür zu sagen, okay, war scheiße und jetzt investieren wir wirklich viel drin, es richtig zu machen. Und ich bin auch wirklich glücklich, dass die Quests, die ich ursprünglich gemacht habe, war ich natürlich total stolz drauf. Aber sowas geht dann natürlich alles unter in einem Release, wenn da Riesenfehler sind und nichts läuft. Und wenn dann jetzt die Sachen, wo man so stolz drauf war, die dann endlich glänzen können, ist es natürlich ein richtig gutes Gefühl. Weil eigentlich war man stolz drauf, tolle Sachen gemacht zu haben und dann verliert man natürlich den Stolz. Mhm. Und ganz ehrlich, das schlechte Gefühl ist ja, wenn man selber für sich hängt, ohne dass man was dafür kann. Weil ich hätte es ja gerne länger gemacht, bevor es rauskommt. Aber dann wirklich die Chance zu haben, dass es jetzt wirklich ein Spiel ist, auf das man stolz sein kann und wo dann wirklich die ganzen Qualitäten, die es ja eigentlich schon immer hatte, die Quests waren ja schon da, dass die jetzt wirklich da sein können, ohne die ganzen Mäkel, ich finde, das ist richtig schön. Und ich finde, dann sieht man auch, dass Cyberpunk eben schon immer richtig gute Qualitäten hatte und jetzt sind sie natürlich dann auch wirklich für jeden, würde ich sagen, da.
Es wird auch immer betont, dass CD Projekt Red da viel gelernt hat aus diesem Debakel am Anfang und das hast du ja auch gerade erzählt. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, ja, jetzt nur dein Gebiet, also dieses Quest-Design, ja, hat man sich da komplett neu aufgestellt, auch von den Strukturen, oder war das ein Gebiet, das vorher schon sehr gut funktioniert hat? Gibt es da jetzt irgendwie andere Arbeitsmechanismen, die da jetzt zum Greifen kommen?
Mhm. Also ich würde sagen, so was das Kreative angeht, die Ambition, haben wir nichts geändert, weil das wäre dann auch ein Fehler zu sagen, okay, wir versuchen jetzt nicht mehr so viel, weil das ist natürlich dann auch nicht das, was die Leute von uns wollen. Also der kreative Teil ist nach wie vor sehr ambitioniert, aber ich würde sagen, wir haben wirklich sehr gut geguckt auf die Prozesse, dass man die eben deutlich optimiert, dass man vernünftiger ist, weiter vorausplant. Und zum Beispiel ein großer Unterschied, das kann ich auch sagen, weil das haben wir natürlich auch schon bekannt gegeben, dass man viel früher Acht gibt, dass zum Beispiel das Spiel dann auch auf Konsolen läuft. Sowas, das war einfach bei uns so, dass sowas eben erst relativ spät kam. Man entwickelt natürlich auf super starken PCs und dann wird später das Spiel, guckt man, dass es auch auf schwächeren Sachen läuft. Und so machen wir jetzt zum Beispiel schon im Voraus, dass man zum Beispiel gewisse Fallen viel früher erkennt als vorher und dann wirklich guckt, dass sowas, dass man sich nicht irgendwie, sagen wir mal, ein Kartenhaus baut, das dann später irgendwann zusammenfällt. Also ich glaube, was so die Prozesse angeht, haben wir wirklich viele Änderungen gemacht und finde auch dann viele Verbesserungen.
Eine der Änderungen ist ja die Unreal Engine, die wohin ihr gewechselt seid. Wobei das ja spannend ist, eure eigene Engine, die ihr genutzt habt, ist ja so, dass anscheinend eine sehr starke Skalierbarkeit auch da war, weil wir haben eine Switch-Version gesehen von Witcher 3, die sehr beachtlich war, oder jetzt auch die Switch 2-Version von Cyberpunk 2077. Ich glaube, viele stellen sich zu leicht vor, das Spiel jetzt, glaube ich, für Unreal umzusetzen, weil so viele Open-World-Rollenspiele mit so einem verschachtelten Questbaum wie Witcher 4 es höchstwahrscheinlich haben wird, kenne ich jetzt nicht, ja. Also sprich, ich kann mir vorstellen, dass da ja auch jetzt sehr viel Arbeit hineinfließt, um überhaupt die Unreal Engine dorthin zu bekommen, dass sie dann wirklich das liefert, was ihr euch vorstellt, nämlich eine totale Skalierbarkeit, dass das Ding theoretisch auf einem modernen Smartphone genauso läuft wie auf dem hochgezüchteten PC.
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch wirklich was, es war dann natürlich von Anfang an ein Thema. Das ist natürlich ein Thema, wo ich jetzt nicht total ins Detail gehen kann.
Nein, bitte.
Aber das war dann zum Beispiel auch ein Grund, warum wir die Tech-Demo zusammen mit Epic gemacht haben, um dann auch wirklich zu zeigen, guck mal, das Spiel kann auch mit 60 Frames per Second laufen. Nicht, und natürlich Leute haben dann wieder gedacht, okay, CD Projekt macht jetzt die höchsten Versprechungen mal wieder. Aber tatsächlich, ich würde sagen, die Idee dahinter war zu zeigen, guck mal, erstens haben wir gelernt, das ist jetzt was, wo wir uns früh drauf konzentrieren, nicht ganz spät. Und zweitens auch einfach zu zeigen, mit dieser Partnerschaft mit Epic, sowas kann eben auch in Unreal Engine 5 umgesetzt werden. Und natürlich die Leute, die dann, viele der besten Leute, die dann natürlich auch die Engine von Cyberpunk gemacht haben, die helfen jetzt auch, die arbeiten jetzt daran, um sicherzugehen, dass viele der besten Sachen, die wir hatten, dann auch jetzt in der Zukunft funktionieren werden. Weil die Sache ist auch, viele Leute sagen immer Red Engine, als ob das eine Engine war, die wir seit Ewigkeiten hatten. Also die Wahrheit ist eben auch, nach Witcher 3, die Engine, auf der Cyberpunk läuft, ist zum Großteil einfach komplett neu. Mhm. Also die Engine von Cyberpunk ist nicht die Engine von The Witcher 3. Das heißt, für uns war es eigentlich schon immer ein bisschen so, neues Projekt, neue Technologie. Das heißt, das machen wir jetzt auch wieder. Aber die Hoffnung ist natürlich, und deswegen haben wir jetzt auch diese Partnerschaft, dass wir es dann diesmal wirklich länger behalten können. Und man will natürlich deutlich besser vorausplanen. Und deswegen wird jetzt auch langfristig geplant, jetzt vielleicht schon gute Entscheidungen treffen, die dann viele Jahre in der Zukunft uns auch wieder helfen können.
Vor allem sind ja auch mehrere Spiele gerade in Entwicklung auf unterschiedlichen Standorten. Also sprich, da wieder hoffentlich alles Hand in Hand gehen.
Ja.
Vielen, vielen Dank für den Einblick. Ich werde dich jetzt noch ein paar Sachen fragen. Ja, sprich, ich gehe aber davon aus, dass du nicht überall Antworten geben kannst. Ja, auch in Richtung Witcher 4. Ein Thema ist natürlich jetzt in aller Munde und da wäre es super spannend, gerade für jemanden, der früher viel geschrieben hat und jetzt mit vielen in der Richtung zu tun hat. Inwieweit werden KI-Tools bei euch in der Entwicklung schon eingesetzt? Ja, kannst du da irgendwas sagen? Dürfen die verwendet werden oder werden die zu Assistenzzwecken verwendet oder darfst nichts sagen?
Ich weiß nicht, ob ich da wirklich viel sagen kann. Also es wird auf jeden Fall ein bisschen was gemacht, dann zum Beispiel, dass wir jetzt ChatGPT nutzen können, um unsere eigene Wiki einfach direkt fragen zu können. Oder weißt du, dass man dann checken kann, oh, wo in der Quest wird das gemacht? Aber was wir dann zum Beispiel gar nicht nutzen, ist Generatives, das dann im Spiel landen soll. Sowas machen wir jetzt.
Also wir sehen keine KI-generierten Quests?
Nee, also muss ich auch sagen, Leute kaufen ja CD Projekt Spielen aus dem Grund, weil sie eben die, sagen wir mal, würde ich jetzt gerne zumindest so annehmen, die hohe Qualität der Story, des Writings schätzen, dass eben alles hat Intention, sei es jetzt die Quests, die Cinematics, das Writing oder natürlich dann die Art, wie alles aussieht. Und ich glaube, es wäre natürlich dann auch ein Fehler, wenn man dann den Leuten irgendwie kommuniziert, ah ja, übrigens, dieses Handgemachte, diese wirkliche Intention, dass hinter allem, was steckt, Gedanken stecken, dass es dann auf einmal weg ist. Also ich würde sagen, solange ich in meiner Position bin, wird es auch handgemachte Quests geben.
Ich glaube, das wird viele freuen. Eine persönliche Frage. Du hast eben an Witcher gearbeitet, an Witcher 3, vorher die Mod gemacht, dann Cyberpunk für doch einige Jahre, da dementsprechend dich auch höchstwahrscheinlich eingelesen, viele Filme geschaut, war eh ein paar Mal schon die Aussage, dass ihr den Neuromancer eigentlich auswendig gelernt habt, Cybert, dass ihr da richtig, ja, in Fleisch und Blut alles übergegangen ist. Wie war jetzt das Arbeiten jetzt dann an Witcher 4 oder ist das Arbeiten an Witcher 4 jetzt? Ja, ist das sowas wie Heimkommen? Ja, oder muss man vieles wieder neu denken?
Also, als ich bei CD Projekt angefangen habe, gab es ja schon ganz früh mit einem ganz kleinen Team ein bisschen Arbeit an Cyberpunk. Das heißt, es gab dann ein paar Kollegen, die waren dann quasi für Cyberpunk und es gab ein paar Kollegen, die waren für Witcher. Und später haben dann die Cyberpunk-Kollegen auch geholfen, Witcher 3 fertig zu machen. Es war dann so richtig all hands on deck. Aber ich war eben einfach immer einer von den Witcher-Leuten. Ich bin gekommen für Witcher, ich habe Witcher geliebt. Es war mein Ding. Für Cyberpunk war es dann eben so, dass wir uns alle gesagt haben, die ganzen Witcher-Leute, um so eine gute Arbeit zu machen, wie wir machen müssen. Natürlich nach The Witcher 3 müssen wir Cyberpunk so sehr lieben können wie The Witcher. Das heißt, es gab dann halt wirklich eine Liste mit 20 Büchern. Es muss gelesen werden, also nicht alle 20 unbedingt muss gelesen werden, vielleicht Top 5 muss, der Rest kann. Natürlich, ich habe versucht, die meisten zu lesen. Dann wirklich, das muss man alles wirklich lesen, kennen, verstehen. Cyberpunk nicht nur die ganzen Geschichten gelesen zu haben, aber dann zum Beispiel auch zu wissen und gelesen zu haben, was die inspiriert hat, wo das wirklich alles herkam. Punk-Bewegungen in den 70ern, 80ern, Proto-Cyberpunk, also Science-Fiction-Bücher, die vielleicht schon ein bisschen in die Richtung gegangen sind, wie The Stars My Destination. Mhm. Sowas war alles dann wirklich Teil unseres, sagen wir mal, Curriculums, Filme gucken, um dann wirklich sagen zu können, der Moment, wo wir anfangen, Quests für Cyberpunk zu machen, haben wir einfach dieses Wissen, das wir dann auch für The Witcher hatten. Und ich würde sagen, das haben wir wirklich alle. Das war der Anspruch. Und ich kann auch wirklich sagen, als wir Cyberpunk fertig gemacht haben, habe ich es genauso geliebt wie The Witcher. Aber dann jetzt wie The Witcher zu machen, wie du gesagt hast, ist es wirklich wie Heimkommen. Also es hat sich sehr schnell wieder natürlich angefühlt. Und weil wir eben diese Next Gen Edition gemacht haben für Witcher 3, wo wir nochmal eine Quest dazu gemacht haben, 2023 war es, glaube ich, dann war das natürlich auch so ein kleiner, netter Test. So, guck mal, können wir denn noch eine Quest machen, die sich so anfühlt wie The Witcher 3? Und ich glaube, viele Leute haben, also hoffe ich zumindest, dass wir es geschafft haben. Viele Leute sagen ja wirklich, die Quest fügt sich ganz gut ins Spiel ein, also fühlt sich jetzt nicht an wie was ganz Falsches. Und das war dann auch ein sehr schöner Moment für uns zu sehen, ach guck mal, trotz vieler Jahre Cyberpunk, wir können es noch.
Wenn du jetzt zurückblickst, ja, auf ja, deinen Werdegang bei CD Projekt Red, gibt da eine Quest, ja, wenn jetzt jemand zugehört hat, das Interview und sagt, okay, spiel diese eine Quest, dann lernst du mich kennen. Das bin ich, ja, auf die bin ich besonders stolz.
Hui. Das ist eine gute Frage. Ich habe viele Quests gemacht.
Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, kannst du auch zwei nennen, wenn du magst. Wenn da jetzt zwei in dir kämpfen, dann verstehe ich das, ja.
Also ich würde zum Beispiel sagen, ich habe halt während Witcher 3 viele kleinere Quests gemacht und dann Open-World-Sachen und so. Meine erste richtig große Quest, die ich von Anfang an gemacht habe, war das Ritterturnier in Blood and Wine. Mhm. Deswegen ist die mir immer sehr nahe geblieben, weil das war natürlich der Moment, wo ich so gedacht habe, okay, ich habe jetzt viele kleinere Quests gemacht und konnte auch ein bisschen zeigen, was ich kann. Aber jetzt will ich mal so eine richtige große Quest machen und möchte alles mal ein bisschen richtig machen und ein bisschen extra alles, was ich so kann. Und deswegen gucke ich tatsächlich auch bis heute wirklich gerne auf die Quest zurück, weil ich da so richtig dachte, da konnte ich mal zeigen, was ich kann. Ich habe dann später auch das Märchenland gemacht für Blood and Wine, auf das ich auch stolz bin. Aber das kam ein bisschen danach. Das heißt, ich würde dann wirklich sagen, was Witcher angeht, dieses Ritterturnier. Und in Cyberpunk habe ich dann tatsächlich recht spät in der Entwicklung, kam das nochmal hoch, dass wir einen größeren Teil des Spiels ändern müssen. Und dann wurde 2019 Takemura geboren und seine Storyline. Und an der habe ich dann natürlich auch gearbeitet. Also habe Takemura zusammen mit unserem Writer David quasi kreiert. Dann mit zum Beispiel die Parade gemacht in Cyberpunk. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, wie das alles geworden ist. Vor allem, weil das relativ spät in der Entwicklung ins Spiel kam.
Würdest du dich eigentlich reizen, auch mal in ein anderes Medium hineinzuschnuppern? Ihr habt ja euer Universum immer mehr ausgebaut, ja. Sprich, es gibt die Fernsehserien, es gibt wirklich gute Comics zu Cyberpunk 2077, auch zu Witcher, aber vor allem zu Cyberpunk 2077 kann ich wirklich jedem empfehlen. Würde dich das reizen, mal da hineinzuschnuppern in so ein Segment?
Oh, auf jeden Fall. Ja. Also ich muss natürlich auch zugeben, ich würde sagen, als frühere Quest-Designer, jetzt Narrative Director. Ich bin natürlich ganz gut, mir Stories auszudenken, aber ich bin jetzt natürlich nicht der, der großartig Dialoge schreibt. Das heißt, wir haben schon einige unserer Writer, die Comicbücher geschrieben haben, sei es jetzt zu Cyberpunk oder Witcher. Ich denke mir natürlich immer, sowas wäre schon mal cool, vielleicht probiere ich es mal aus. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sein, kann auch sein, dass ich nicht so gut drin wäre. Also ich würde es gerne mal ausprobieren.
Ob sich reizen wird, ja.
Ja, reizen auf jeden Fall.
Ja. Und wie gesagt, ich kann es auch immer wieder erzählen, ja, das ist der der erste und bis jetzt einzige Hugo ist an Cyberpunk 2077 Comic, also ganz wichtiger Science-Fiction-Preis, ja, und das ist schon beachtlich, ja, wo viele andere gescheitert sind, hat das das Comic als Lizenz-Comic geschafft und das ist natürlich eine tolle Auszeichnung.
Oh ja.
Ja, dann sind wir am Ende des Interviews. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Wo du sagst, okay, die Frage, denke ich, kommen sollen, aber die hat er nicht gestellt. Oh. Gibt es irgendetwas?
Ich glaube nicht. Ich glaube, du sagst,
dann bin ich schon super happy.
Waren viele schöne Fragen.
Vielen, vielen Dank, dass wir die Chance hatten, mit dir zu plaudern. Ja, ich glaube, nicht nur ich, sondern auch viele unserer Hörer drücken fest die Daumen, dass Witcher 4 großartig wird. Aber wir zweifeln nicht dran und freuen uns, was da noch die nächsten Jahre von euch dann kommt. Vielen, vielen Dank.
Mhm, vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Werde jetzt ein Shock 2 VIP auf Patreon oder Steady. Unterstütze den Betrieb und die Weiterentwicklung unseres Magazins und der Community. Unterhalte exklusive Podcasts und vieles mehr.